nimm das Geld, das die reichsten 8 Menschen haben, und dann wäre Wasser sicherlich kein Thema mehr. Und ich glaube auch daran, dass du die Klimakrise noch abwenden kannst, glaube ich. Es braucht nur radikales, disruptives, neues Formatieren von allen Systemen, in denen wir gefangen sind.
Es ist eine unglaubliche Zahl. 703 Millionen Menschen haben keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jetzt in diesem Moment. Und die Klimakrise wird dieses Problem noch verschärfen. Ich spreche heute mit dem Sozialunternehmer Micha Fritz. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, daran etwas zu ändern. Wie ihm das gelingt und welche Rolle Spaß und Freude dabei spielen, das erzählt er uns jetzt. Mein Name ist Jonas Witsch und ich bin bei der Heinrich-Böll-Stiftung für die Podcasts zuständig. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ihr hört Pod der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Wenn ihr in den letzten Jahren auf einem Festival wart, habt ihr sie mit Sicherheit gesehen. Blau-weiße Tonnen, in die man seine Pfandbecher schmeißen kann, um zu spenden. Die Organisation dahinter heißt Viva Con Agua. Unser heutiger Gast, Micha Fritz, hat sie vor knapp 20 Jahren mitgegründet. Gemeinsam mit über 10.000 Freiwilligen setzt er sich erfolgreich für etwas ein, das für die allermeisten von uns selbstverständlich ist. Sauberes Wasser. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Micha.
Hi, Fritz und Witsch, das passt doch schon mal.
Micha, du bezeichnest dich selbst als konzeptionellen Aktivisten. Wie kamst du auf diese Bezeichnung?
Ach, auf diesen ganzen Visitenkarten steht ja immer irgendwas, CEO, Geschäftsführer, Marketing. Und ich benenne gern die Schubladen, in die mich Menschen packen, dann lieber ein bisschen selber. Und allein die Tatsache, dass du mich jetzt fragst, zeigt ja, dass es eine Wirkung hat. Weil es geht ja darum, die Leute ein bisschen zum Umdenken, Neudenken, Andersdenken zu animieren und zu inspirieren und nicht den gleichen Einheitsbrei weiterzumachen. Weil der gleiche Einheitsbrei hat uns ja auch in die Herausforderungen, wie in deiner Anmoderation angekündigt, Klimakrise, überlappende Krisen und so weiter, könnten wir jetzt genau in diese ganzen Krisenebenen reingehen. Und das sind ja vor allem, weil wir seit Jahren auch Wirtschaft nicht neu denken, nicht wirklich sozial denken, sondern einfach höher, schneller, weiter. Und deswegen glaube ich, braucht es ganz viele neue Schubladen und dafür braucht es neue Narrative und die kreieren dann hoffentlich neue Strukturen und neue Wirtschaftssysteme.
Also ihr wollt Impulse geben, um Umdenken hervorzurufen. Bei Viva Con Agua stößt man immer wieder auf das Wort Freude. Ist Freude so ein roter Faden bei euch in der Arbeit?
Also Freude, ja, ganz viel von dem, was wir heute sind, hat angefangen komplett ohne Plan, sondern eher aus so einer Intuition. Und wir hatten zwei Regeln am Anfang und die versuche ich immer noch zu beachten. Das eine ist, wir machen nur Dinge, die uns selber Spaß machen. Weil wenn es uns keinen Spaß macht und der Podcast mir gar keinen Spaß macht, würde dir auch keinen Spaß machen, den Hörerinnen etc. pp. Niemanden inspirieren. Das zweite ist, geh den Stars nicht auf den Sack, Charity-Organisation. Weil ganz viel Karitatives ist auch quasi oft in der Anfrage oder in der Konzeption unempathisch, nicht sich in die Rolle des Musikers, Musikerin, Künstler, Celebrities, Talents, Content Creator und so weiter reinversetzt, sondern einfach so, ja, ey, du hast Reichweite, also mach mal, unterstütz mal. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube gerade, man muss ja das auch ein bisschen zeitgeschichtlich betrachten, schon fast 19 Jahre, 20 Jahre ist ja schon eine Generation an Menschen. Damals gab es sowas wie Viva Con Agua einfach nicht, wo junge Leute ein Angebot, ein soziales Angebot war, sich zu engagieren. Da die meisten NGOs haben wirklich 70% aller Spenden sind von über 60-Jährigen gekommen. Das heißt, all dieses, was es heute gibt mit Fridays for Future, Extinction Rebellion, letzte Generation und wo junge Menschen wieder, sag ich mal, in die Selbstwirksamkeit und in das Soziale und Neudenken und revolutionäre Ansätze und so weiter, gab es nicht so viel. Und deswegen war dieses Viva Con Agua vielleicht damals, hat es so den Zeitgeist sehr getroffen und auch das freudvoll zu machen, weil ganz viel NGO und Karitatives war halt in der Fußgängerzone irgendjemand, der dich voll labert und sagt, willst du Dauerspender werden, ja? Aber das ist ja nichts, was dich inspiriert, begeistert. Das war immer mein konzeptioneller Endgegner.
Ja, okay.
Diese Themen, die alle wissen, jeder hier in diesem Podcast, dem muss ich doch nicht erzählen, dass es Menschen gibt, die kein Wasser haben. Oder dass es Menschen gibt, die im Iran keine Pressefreiheit oder gerade noch ganz andere Probleme haben. Oder dass es Menschen gibt, die keinen Zugang zu Bildung haben, zu Gesundheit. Das wissen alle Menschen hier in dem Podcast. Ich muss den Menschen eher ein gutes Gefühl, eine Leichtigkeit, eine Möglichkeit, sich einfach zu engagieren geben. Und in der zweiten Ebene können sie sich tiefer auseinandersetzen mit den Themen.
Also es ist immer so eine Verbindung aus relevantes Thema, aber Leuten Zugang bieten, aktiv zu werden auf eine freudvolle, eine inspirierende Art und Weise, um ja, dann einerseits ihnen natürlich einen schönen Moment zu verschaffen, aber gleichzeitig halt auch für was Gutes an den Start zu bekommen.
Sexy, simpel, sozial, strukturell.
Ist das euer Leitspruch?
Nee, das sind vier Parameter, die ich über jedes Konzept, über jede Idee packe. Und wenn die Idee nicht simpel ist, wird sie nicht groß. Siehst du beim Wasser. Wir verkaufen 42 Millionen Flaschen Wasser. Die Message, trink Wasser für Trinkwasser. Ganz einfach, versteht jeder. Hm. Und dazu sagen wir den Leuten noch, trink Leitungswasser. Ja? Sozial muss eine Idee bei uns sein, weil das ist unsere DNA. Wir sind ein gemeinnütziges Ökosystem. Uns gehört nichts am Viva Con Agua. Ist alles sozial gemeinnützig in der Stiftung und im Verein. Und die Unternehmen, die wir gegründet haben, werden auch immer mehrheitlich gemeinwohlorientiert geführt. Strukturell, 42 Millionen Flaschen sind strukturell. Wir haben einen Marktanteil, auch wenn der ganz gering ist. Ja, also wir reden über einen Quantenschiss im Vergleich zu Nestle oder anderen. Ja, so, aber wir sind immerhin mal eine soziale Alternative. Es gibt es überhaupt. So, und das, so.
Und sie ist ja auch in vielen Generationen präsent. Also auf Festivals und so weiter unter jungen Leuten. Man kennt es auf jeden Fall.
Absolut. Und auch die Pfandbecher-Idee ist absolut simpel. Jeder versteht's sofort. Ey, geil, ich muss meinen Becher spenden. Oder Ärzte sagen, schmeißt alle Becher auf die Bühne, die fliegen. 5000 Becher auf die Bühne, also auch sexy, inspirierend, hey, lustig, Leute erzählen drüber. Ja. Strukturell, weil wir sammeln auf 400 Festivals mit über 10.000 Ehrenamtlichen, hast du gesagt. Und wieder sozial, weil am Ende werden sie gespendet. Plus, es gibt eine Gemeinschaft auf dem Festival. Ich meine, teilweise gibt es Kinder durch die, weil die sich auf Festivals kennengelernt haben. Natürlich mein Patenkind, so ist ein Viva Con Agua Kind, könnte man sagen, weil es natürlich auch gemeinschaftsbildend ist. Du hast eine geile Zeit miteinander. Und ich glaube, auch da ist elementar wichtig, einfach sehr, sehr ehrlich zu sein, weil Nachhaltigkeit beginnt mit Ehrlichkeit. Und deswegen sagen wir zum Beispiel auch, ey, trinkt Leitungswasser. Ja, in Deutschland ist fast kein Problem. Und wenn euch irgendjemand das mit diesen Rohren erzählt, dann erstmal gucken, wer die Studie gemacht und zweitens baut doch einfach einen Filter ein. Dann lohnt sich das nach ganz, ganz kurzer Zeit. Es macht einfach keinen Sinn, eigentlich abgefülltes Flaschenwasser zu trinken.
Das finde ich auch eine sehr gute Message. Ich meine, ihr verkauft dieses Flaschenwasser, aber auf jeden Fall auch zu sagen, ey, hier, wir haben super Leitungswasser, wir haben das Privileg, let's do it, warum nicht das trinken so?
Also das wäre auch das Level an Ehrlichkeit, wo ich gern international und wirtschaftlich oder auch manchmal politisch gern diskutieren würde. Wie geil wäre es, wenn jetzt überlegt mal Mercedes-Benz, um einfach mal einen Autohersteller zu nennen, würde sagen, ey, ja, hier gibt's ein Auto und wir bauen es gerade so cool wie möglich. Aber ganz ehrlich, also du wohnst in Berlin. Du hast super öffentlichen Nahverkehr. 96% der Zeit steht unser Auto still. 50% dieser Stadt ist nur für Autos designt. Und deine Füße, ganz ehrlich, und also.
Und es ist gesünder, Fahrrad zu fahren und zu laufen. All natürlich. Das noch dazu, ne? Das ist obendrein.
Also auch da sich wirklich angucken, was macht denn aus einem holistischen Ansatz wirklich Sinn in unserer Mobilitätsbranche, in unserer Gesundheitsbranche? So, ich meine, die ganze, allein wie viel Pharma sich die Menschheit reinballert, anstatt zu sagen, okay, ich trinke erstmal federführend Wasser und keine Zucker. Quatsch, ja. Ich ernähre mich gesund, ja. Ich mache Bewegung, ich hänge nicht den ganzen Tag vor diesem Screener. Ja. Und so weiter und so.
Also I feel you. Das ist auf eine Art und Weise ist es ja auch irgendwie klar, aber es ist halt auch nicht für alle so klar und nicht alle empfinden das und sind in ihren Lebensumständen drin und es ist halt auch eine Sache, die gesellschaftlich natürlich ja, gemeinsam erörtert werden muss. Da muss man gemeinsam irgendwie hinkommen. Ne? Und daran arbeitet ihr ja mit eurem Projekt, was ja ein so ein Wasser ist ja so, wie du auch sagst, ein simples Thema eigentlich. Alle brauchen Wasser, alle trinken Wasser. Und da finde ich den Ansatz auch besonders spannend.
Ja, ich glaube, wenn ich da reinkritschen darf, letztendlich glaube ich, ist es eine systemische Herausforderung, weil die meisten Systeme sind so gebaut, momentan, dass sich toxische Dinge durchsetzen, weil sie Teil des kapitalistischen Systems sind und dadurch gepusht werden. Egal, ob es im Internet ist, ja, wo wir das Produkt sind, weil wir nicht dafür zahlen, ja, ob es in der Gesundheit, Bildung etc. pp. Sind. Das heißt, diese ganzen Systeme, in denen wir uns bewegen, sind auch sehr alt. Bildungssystem, Otto von Bismarck, Wirtschaftssystem, Morgan Freeman, 70er Jahre, Mobilität, 20er Jahre und so weiter. Das heißt, weißt du, so, wir haben alle Internet, haben alle ein Smartphone, haben die Welt, sind komplett connected, könnten so viele krasse Sachen machen, haben die ganzen Lösungsansätze und spielen aber immer noch hier Snake von Nokia 1910 oder wie das Ding hieß.
Ja, aber systemisch, strukturell schwierig zu ändern, ist gar nicht so einfach. Da gibt es viele Widerstände halt auch.
Alte, weiße Männer, Strukturen. Nenn mir zwei, ich habe mal ein Dings, ein geiles mit einer Freundin, die ist sau smart, viel smarter wie ich. Und mit der habe ich einfach einen Witz gemacht, beziehungsweise einen Post gesetzt und gesagt, ey, nenn mir ein Problem auf der Welt, das nicht mit Männern oder Geld zu tun hat. Und ich spende ganz viel Geld an Viva Con Agua. Und wenn du widerlegt wirst von ihr, dann musst du spenden. So. Und sie hat jeden auseinandergenommen. Und letztendlich müssen wir auch das ansprechen und adressieren. Warum sind wir in diesen Strukturen? Und warum gibt es auch jetzt gerade wieder so ein Aufbäumen von genau diesen Strukturen? Hm. Ja, und plötzlich wird nämlich alles, was so diese links-grün-woke-versüffte Bubble und so weiter, wie so schön genannt wird, ne, alles, was Diversität, Soziales, Ökologisches, wird komplett in Anführungszeichen gerade viel irrelevanter. Alle, mit denen ich zusammenarbeite innerhalb dieser Purpose Economy, sind gerade am Hasseln, am Jammern, haben Probleme, Funding zu bekommen, haben Probleme und wirklich substanzielle Probleme.
Ich wollte nochmal auf die Erfolge zurückkommen. Du hast ja diese 42 Millionen Flaschen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, angesprochen, die ihr da verkauft. Kleine Marge, aber macht was aus. Zumindest ist so eine Ansage. Es geht auch anders. Wie definiert ihr eigentlich Erfolge bei Viva Con Agua?
Also ich muss immer dazu sagen, oder ich will immer dazu sagen, dass ich auch nur eine Perspektive von Viva Con Agua bin. Und es gibt zum Glück ganz viele andere. Die machen zum Beispiel auch so Themen wie Finanzen, Compliance. Ja, ich meine, ich kann plus minus rechnen und so weiter, aber ich schaue selten in eine Excel rein. Das möchte ich vorneweg sagen. Ich würde gern persönlich anfangen. Für mich ist Erfolg, wenn meine Kinder weniger Therapie wegen mir brauchen als mehr. Das ist für mich persönlich Erfolg. Für Viva Con Agua Erfolg, ich würde es so definieren, wenn wir zum Besten aller Wesen agiert haben, weil jahrelang waren wir auch sehr selbstausbeuterisch gegen uns selber unterwegs. Wir haben uns kein Geld ausgezahlt, wir haben es sehr, sehr lange ehrenamtlich gemacht, von Existenzgründung, Arbeitslosengeld etc. pp. Und da war das System nicht tragfähig. Ich glaube, es ist elementar wichtig, der Anspruch an soziale, ökologisch-politische Themen ist immer höher. Das heißt, wir müssen ökonomisch erfolgreich sein. Das ist die Basis von allem. Wenn du in dieser Welt, in diesen Strukturen ökonomisch nicht erfolgreich bist, bist du weg. Müssen wir gar nicht drüber reden oder bist du irrelevant. Wir müssen sozial erfolgreich sein, aus meiner Sicht. Das heißt, erstmal auch in Deutschland ein guter Arbeitgeber, in Deutschland eine gute Community mit guten Werten, weil immer das für einen guten Zweck, ja, was heißt denn das genau? Was heißt denn gute Werte und so weiter? Da kann man dann tiefer reinlupen. Und dann natürlich auf der sozialen Ebene für mich das aller Wichtigste ist, dass die Projekte am Ende Sinn machen. Dass die Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und dafür, wofür wir antreten, wo Menschen uns die Spendengelder geben, wo Menschen uns vertrauen und unterstützen, dass ihr Engagement Wirkung zeigt und dass wir auch dieses Potenzial, das in diesem Ökosystem Viva Con Agua schlummert, auch wirklich nutzen. Mhm. Weil sonst wird sehr schnell dünnes Eis, weißt du, du bist persönlich dann auch, profitierst du maximal von sowas, also jetzt gar nicht finanziell. Finanziell ist eine sehr limitierende Betrachtung aus meiner Sicht, also wenn es um persönliches Glück geht, ja, wenn du dir anguckst, warum Menschen glücklich geworden sind, dann habe ich noch nie jemand gehört, der gesagt hat, Geld, ja.
Naja, aber eine gewisse Menge Geld braucht man ja schon, um so entspannt ohne Sorgen leben zu können.
Ja, genau. Das sagen auch alle Glücksstudien. Ich glaube, in Deutschland war es mal 3.500 Euro netto, ja, damit man sich keine Sorgen, existenzielle Sorgen macht und so weiter. Darüber hinaus, aber interessanterweise, verändert sich's nicht.
Ja.
Das heißt, viel Geld macht nicht ansatzweise glücklich und trotzdem rennen ganz viele in dieser Gesellschaft genau diesen vermeintlichen Glück hinterher. Und ich glaube wirklich maximal daran, und die Leute vergessen es immer. Meine Arbeit ist ja eine Sisyphus-Arbeit. Ist ja jetzt nicht so, dass morgen das Thema sauberes Trinkwasser zu Ende sein wird. Wahrscheinlich, ich würde es mir anders wünschen, aber vermutlich am Ende meines Lebens nicht mal.
Generationenübergreifendes Thema, definitiv.
Richtig. Bedeutet, dass es eine Sisyphus-Arbeit ist. Ich laufe immer wieder den Berg hoch mit diesem Ding. Was die Leute vergessen beim Quoten von Sisyphus ist, du musst dir Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Und das ist entscheidend. So, denn Engagement für andere ist jetzt egal, ob es in einem globalen oder einem regionalen, in einem familiären oder für einen Menschen, die du noch nie gesehen hast, ist, macht glücklich. Und zwar dich selber.
Lass uns doch mal auf deine persönliche Motivation kommen, weil mich würde interessieren, wie du überhaupt auf das Thema Wasser gekommen bist. Wann wurde dir bewusst, dass es dort Probleme gibt und es Handeln braucht? Und was hat dich letztendlich dazu bewegt, in diesem Bereich aktiv zu werden?
Naja, letztendlich hat mich dazu bewegt, dass mein Kumpel, mit dem ich aufgewachsen bin, Benjamin Rainer Adrian, dass der die Idee zu Biber Con Aqua hatte und ich einfach ihn supporten wollte. Am Anfang war das ja eine Schnapsidee, wie so viele von ihm. Der war Profifußballer bei Stuttgart, Braunschweig und dann FC St. Pauli und dadurch auch diese St. Pauli-Connection. Und war einfach schon immer ein geiler Typ, so charismatisch, Zeitgeist gecheckt, ganz schnelle Auffassungsgabe. Und long story short, ist daraus Viva Con Aqua entstanden und ich bin da so reingestolpert. Ich war so privilegiert und unreflektiert, dass ich es, glaube ich, wirklich erst so richtig gecheckt habe, als ich wahrscheinlich in Ruanda sogar erst, das war meine dritte, vierte Projektreise, wo ich wirklich an so einer Quelleinfassung stand und gesehen habe, wie so ein kleines Kind, das hat sich so krass reingebrannt, mit diesem Kanister den Berg hochgelaufen ist. Und ich habe es wirklich auf den Reisen erst, die Dimension des Wassers ansatzweise verstanden. Und selbst jetzt, ich meine, jeden Tag kommt gefühlt ein Layer dazu und du checkst irgendwas, das hört nie auf.
Ihr macht ja unfassbar viel auch. Ihr baut Brunnen, hattest du schon erwähnt, Toiletten unter anderem auch und in verschiedenen Ländern, Indien, Äthiopien, Nepal. Und Uganda.
Ja.
Uganda hattest du genannt, Nepal.
Tansania.
Und organisiert Charity-Turniere und solche Aktionen, wie du sie eben gerade beschrieben hast. Da frage ich mich so, wie dein Alltag denn da als konzeptioneller Aktivist aussieht. Wie hast du einen Alltag überhaupt?
Ja, normalerweise ist es so, glaube ich, in einem pädagogischen Konzept, dass Eltern ihren Kindern Struktur geben sollten. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders. Die Kinder geben mir Struktur, weil ich stehe auf, dann kümmere ich mich um die Kinder und bringe die in die Schule und in die Kita. Und danach fange ich zu arbeiten. Und dann ist, ja, also ich habe schon einen sehr durchgetakteten Kalender, ehrlicherweise. Wobei ich gerade ein neues Konzept ausprobiere, Montag, Freitags gar keine Termine, also frei sein und nicht in diesen halbstündigen Zoom-Calls und so weiter. Der endet dann immer der Tag um 15:30 Uhr, weil dann ist wieder Familie, bis dann halt die Kinder schlafen und dann arbeite ich meistens nochmal ein bisschen. Das ist ja der Luxus am Gründer sein, ist ja, du kannst arbeiten, wann du willst. Die Horrorseite dran ist, du arbeitest, wann du kannst. Ne, mir ist es auch gestern und vorgestern mal wieder so, da hatte ich kurz Freiraum und dachte ich, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich auch überlegt, wen rufe ich denn jetzt an? Ey, ich war so lange nicht einfach mit einem Freund irgendwas machen und so weiter. Also das ist schon auch immer Teil dieser Lebenswirklichkeit von alle feiern Gründen und so weiter ab. Und ja, mein ganzer Freundeskreis ist Teil von Viva Con Aqua, das ist alles voll schön. Aber Leben außerhalb davon ist auch erstrebenswert.
Bestimmt nicht einfach, denn da stelle ich mir vor.
Nein, ich will nicht rumheulen und so weiter. Mir geht es nur auch da um eine Differenzierung von diesem Gründerquatsch und so weiter, weil da draußen, weißt du, gerade auf LinkedIn und so weiter, wird dann Gründen immer so abgefeiert und so weiter, ohne halt auch die Schattenseiten den Leuten zu erzählen.
Ja. Ich hatte ja in der Anmoderation gesagt, dass über 700 Millionen Menschen keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser haben oder zu sauberem Wasser. Was löst diese Zahl denn hier aus?
Ja, es gibt ja dann noch die Zahl, 4,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung, die ich noch viel brutaler finde, weil es einfach jeder zweite Mensch ist und es einfach so unwürdig ist, kein Klo zum Scheißen zu haben. So, und das in der Öffentlichkeit machen zu müssen. Mhm. Ey, also, wenn du mich das so ehrlich fragst, dann Pipi in den Augen, weil dann bin ich in Uganda vor 4 Monaten, dann gehe ich zurück im Kopf quasi im Herz da und sehe, wie Menschen aus dem gleichen Wasserloch trinken, wie dort Kühe reinscheißen. Und es ist einfach, es kann nicht sein, dass wir in dieser Welt, in der wir ja zum Mars fliegen, in der quasi gefühlt alles möglich ist, immer noch Menschen kein Wasser haben. Und es ist ja so, hey, nimm das Geld, das die reichsten 8 Menschen haben, und dann wäre Wasser sicherlich kein Thema mehr. Mhm. Also das Geld ist ja da. Es ist ja nur an der Verteilung so des Geldes letztendlich. Und ja, und deswegen, ja, macht die Zahl mich auf der einen Seite irgendwie wütend, auf der anderen Seite kenne ich die Zahl in- und auswendig. Hab diverseste Länder gesehen, in denen halt einfach die Wasserversorgung nicht ansatzweise so ist. Ich glaube auch nach wie vor, dass Reisen die beste Schule ist, sowohl für Demut als auch für Perspektivenwechsel, als auch für neue Ideen und Formatierung, weil Kulturen einfach inspirieren. Und es ganz viele geile Lösungskonzepte in dieser Welt gibt. Eigentlich hat die Welt alles, um richtig geil zu sein.
Ja, gleichzeitig, ich habe mitgeschnitten, dass ihr 4,2 Millionen Menschen durch eure Wasserprojekte unterstützt. Korrigiere mich bitte.
Korrekt.
Und die Zahl steht sozusagen den 700 Millionen gegenüber auf eine Art und Weise. Und ihr habt unglaublich viel erreicht, würde ich sagen. So, es ist jetzt auf jeden Fall eine Menge von Menschen. Und gleichzeitig ist die Herausforderung ja so unglaublich viel größer. Und durch Klimakrise und Dürren und Hitzewellen wird das Wasserproblem ja noch verschärft. Also, wie gehst du denn damit um? Wie sortierst du das für dich ein?
Es ist eine Sisyphusarbeit. Die mahlen Mühlen sehr, 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 sehr langsam. Und gerade, es war schon deutlich entspannter bei Viva Con Agua auch. Die Spenden gehen zurück. Wirtschaftliche Partnerschaften sind schwieriger als zuvor, weil diese ganze ESG und ganzen großen Diversitätsprogramme eingestampft werden etc. pp. Und trotzdem sind wir nicht in der Position rumzuheulen, sondern ich sollte halt mir ganz genau anschauen, was können wir machen, und gerade in Krisensituationen, weil da auch die potenziell größte Veränderungsenergie ist. Genau deswegen ist zum Beispiel auch in diesem Kontext der Entwicklungszusammenarbeit so entscheidend, den afrikanischen Kontinent nicht immer, und auch das haben wir jetzt unterbewusst natürlich schon wieder gemacht, mit HIV, Unterernährung, Armut, Korruption, mit diesen destruktiven Labels zu bepacken, sondern auch zu zeigen, was es alles da gibt. Wie viele Länder, das sind 54 Länder, wie viele Kulturen, Ethnien, wie reichhaltig es ist, wie viele Ressourcen, wie viel Power, wie viel Energie. Und das jetzt auf Viva Con Agua bezogen ist natürlich ganz klar zu sagen, ey, das Ding annehmen und ey, yo, gib kein Scheitern, sondern reingehen und sagen, okay, wie können wir jetzt maximal gut wirken? Was müssen wir verändern?
Könntest du einen kurzen Abriss geben, wo die Reise denn hingehen wird?
Naja, die Reise bleibt erstmal in der Gemeinnützigkeit. Das ist dadurch verankert, dass wir Gründer da nicht beteiligt sind, dass alles, was wir gebaut haben, immer in der Gemeinnützigkeit geführt wird. Mhm. Neben der Stiftung und den 8 Vereinen in 8 verschiedenen Ländern haben wir dann das Wasser als soziales Unternehmen gegründet, dann Goldeimer, das sind diese Komposttoiletten mit Sägespänen, und ein eigenes Klopapier, dann das Kunstfestival und ein kleines Musiklabel, das aber wirklich noch sehr Herzensprojekt ist. Und mit Villa Viva in Kapstadt und Hamburg 2 soziale Gasthäuser. Und da ist der Versuch, langfristig ein Sozialunternehmen aufzubauen, das Gewinne aus dem Betrieb von Hotellerie und Gasthaus quasi erwirtschaftet. Und auch da ganz klar gilt, so wie beim Wasser, trink Leitungswasser, schlaf bei Freunden. Mhm. Ist viel geiler und sparst Geld. Und auch CO2 sparst du natürlich, weil die Freunde müssen nicht danach ein komplettes Zimmer reinigen. Das Konzept ist so, dass wir 5,5 Millionen für Hamburg gefundraised haben von Bela B., Jan Delay, Mitra Kasai, Chris Hümer und so weiter. Das ist der Eigenkapitalanteil. Und 35 Millionen bei der Umweltbank Kredit für 16 Jahre haben. Und dass es für die Investorinnen ein philanthropisches Investment ist. Und nach 16 Jahren, toi, 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 kriegen sie ihr Geld zurück. Und Viva Con Agua hat in der Zeit schon ordentlich Brunnen gebohrt und hat danach ein Gebäude in Hamburg, das einen großen Wert hat für die Stiftung.
Also immer so vom Prinzip her eine bessere, eine nachhaltige Alternative bieten, ob es jetzt beim Wasser ist oder jetzt in der Hotellerie.
Genau. Und da ja auch nur Inspiration für andere sein, ja. Weil wir können ja auch nicht alle. Wir können ja auch nicht jede Industrie jetzt sozialisieren und so weiter. Aber warum gibt's nicht ein soziales Auto? Warum gibt's nicht ein soziales Medium? Wo sind die sozialen Tech-Companies? Geht es überhaupt sozial? Ja? Und wo sind die sozialen Unicorns etc. und so weiter? Und da vielleicht zu zeigen, ein paar Sachen sind möglich und wo sind auch die Grenzen?
Ich wollte nochmal nachhaken, wie die Klimakrise einerseits euch bei der Arbeit gegebenenfalls beeinträchtigt oder einen Einfluss hat und was die Klimakrise jetzt persönlich, wie du da persönlich drauf blickst.
Es ist relativ klar, die Dürren nehmen zu. große Dürren waren früher vielleicht alle 5 Jahre, 10 Jahre etc. Jetzt kommen sie gefühlt jährlich um die Ecke. Hm. Wir reden darüber, dass dann natürlich auch die Brunnen tiefer gebohrt werden müssen, weil der Grundwasserspiegel absinkt. Also da gibt es so viele Ebenen, die an Brutalität kaum zu überbieten sind. Und das bedeutet natürlich auch immer, dass von der Klimakrise, ja, auch das Ahrtal ist Teil der Klimakrise und auch wir werden Hitze haben, viel mehr, und auch wir werden Wasserthemen haben. Hm. Also wir haben sie schon, aber sie sind noch nicht im Mainstream angekommen. Aber trotzdem ist der Regler der Auswirkungen in Ländern des globalen Südens immer größer. Weil wenn du das erste Mal auf den afrikanischen Kontinent oder nach Asien oder in, sag ich mal, Ländern, die jetzt vielleicht ökonomisch nicht so stabil aufgestellt sind und nicht so privilegiert sind, dann kommst du zurück und denkst so, ja, hier hat keiner Probleme. Das ist Bullshit. Mhm. Alle Menschen haben einen Rucksack. Und deswegen ist es auch geil, wenn ihr erstmal lieb zu den Menschen seid, die ihr trefft, weil glaubt mir, die haben eine Reise hinter sich. Vielleicht ist gerade die Mama gestorben, vielleicht ist gerade der Papa erkrankt, vielleicht haben sie gar keinen Mama und Papa und so weiter. Es gibt die krankesten Geschichten sozusagen. Also deswegen seid erstmal lieb zu den Menschen. Ich habe das Gefühl, das ist aber nur meine Perspektive, dass die Regler der Brutalität einfach in vielen Ländern des globalen Südens größer sind. Dass ein Leben manchmal dort nicht gefühlt so viel wert ist. Du kannst es vergleichen. Guck mal, mein Papa ist Pathologe, Krebsspezialist, und ich bin Rettungssanitäter, meine Schwester ist Notärztin. Ja, ich habe sehr viel auch mit Menschen am Ende ihres Lebens zusammengearbeitet. Ich weiß, wie der Prozess ist, wenn eine Person stirbt in Deutschland. Ja, da kommt Polizei, da kommt Krankenwagen, dann kommt der Leichenwagen, dann gibt's eine Beerdigung, dann nehmen die Leute Abschied etc. Wenn der Tod ungeklärt ist, gibt's eine Obduktion etc. pp. Mhm. Es ist ein sehr langer Prozess über einen längeren Zeitraum. Wenn in manchen Ländern des globalen Südens Menschen sterben, dann kriegt's nicht mal jemand mit. Und deswegen ist es elementar zu verstehen, dass wir alle Probleme haben und alle Herausforderungen. Und trotzdem wir oft weniger diesen Regler haben und deswegen uns ein bisschen mehr engagieren können. So, weil je mehr Privilegien du hast, je mehr Rechte du hast, umso mehr Verantwortung hast du, dich zu engagieren für diese Welt.
Und was empfindest du, wenn du an die Klimakrise denkst? Was ist so deine Assoziation dazu?
Boah, ich habe natürlich, also früher anders drauf geguckt, jetzt mit Kindern als Papa guckst du schon anders drauf. Ich denke, hatte ich ein geiles Leben, Alter, ohne Handy, ohne Sorgen, ohne überhaupt an diese Zukunftsängste und so weiter. Und da beobachte ich schon, dass da andere Themen um die Ecke kommen. Meine Tochter wird jetzt bald 8, so, die checkt schon sehr, checkt unfassbar viel. Und das ist schon eine Herausforderung. Und ich habe da auch noch keinen klaren Umgang. Letztendlich wünsche ich mir, dass sie halt so befreit wie möglich leben kann. Und das ist letztendlich, glaube ich, als Papa dann deine einzige Perspektive drauf.
Ja, das fühle ich sehr. Also ich bin auch Papa und genau, ich gucke meine Kinder an und frage mich natürlich, hey, wie geht's denn für die denn weiter, wenn ich nicht mehr sein werde in dieser Welt? Ja, Klimakrise ist jetzt nicht mit Freude assoziiert unbedingt, aber und auch Klimaschutz ja auch nicht. Für viele ist es dann, glaube ich, eher so anstrengendes Thema. Hättest du eine Idee, so wie man das mehr mit Freude, mit ja, Hoffnung verknüpfen könnte?
Ich finde, das war sehr mit Freude und Hoffnung verknüpft. Wenn du dir das anschaust, egal woher Klimabewegungen kommen, dann sind die sehr freudvoll, friedlich, frei, wild, disruptiv. Ey, ich hätte es geliebt, als Schüler freitags keine Schule zu haben. Also
voll, voll, ja.
Ich komme zu deiner Frage. Ich würde die Schuld und Sühne gerne bei anderen suchen, bei einer groß angelegten medialen Kampagne, die finanziert ist von, und das ist keine Verschwörungstheorie, das kann sich jeder nachlesen, wer daran beteiligt ist, wem die Zeitung mit 4 Buchstaben gehört, etc., die seit Jahren dagegen schießt. Letztendlich follow the money. Immer. Wer profitiert finanziell von Dingen? Und ich glaube auch daran, dass du die Klimakrise noch abwenden kannst, glaube ich. Es braucht nur radikales, disruptives, neues Formatieren von allen Systemen, in denen wir gefangen sind. Und wir sind wirklich gefangen. Nach diesem Podcast, was mache ich? Ich gehe in WhatsApp rein, TikTok, Insta, bla 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 und guck, was meine Nachrichten sind und welche ich am schnellsten beantworten muss und warum ich jetzt schon 10 Minuten gefühlt zu spät in dem nächsten Termin bin. So, also deswegen, ich nenne es immer Meditation im Hamsterrad, ja, irgendwie versuchen, eine Entspannung in diesen verschiedenen Hamsterrädern des Lebens zu bekommen, bis ich dann endlich kurz einmal durchatme, um dann meine Kinder nachher abzuholen.
Micha, lass uns zum Klimadilemma kommen, also einer verzwickten Situation, die uns durch die Klimakrise immer wieder begegnet. Julian und Manuel vom Newsletter Treibhauspost, die ja mit uns diesen Podcast machen, haben da was vorbereitet und ich spiele es dir mal vor.
Das Klimadilemma.
Julian, ich bin ja der Meinung, dass Klimakunst komplett unterschätzt ist. Ich glaube, wir bräuchten viel mehr Klima und Auseinandersetzung mit der Krise in der Kunst. Wie siehst du das?
Das sehe ich genauso, weil Klimakunst uns ja so den emotionalen Zugang zur Klimakrise und den anderen planetaren Krisen ermöglicht. Es gibt da dieses Beispiel der Pollution Pots vom britischen Künstler Michael Pinsky. Der hat so 5 Kammern, so Kapseln, Kuppeln gebaut, die aneinander geknüpft. Und in jeder einzelnen dieser Kapseln kannst du die Luft einatmen von verschiedenen Orten in der Welt. Du fängst an Norwegen, irgendwo an der Küste, ist total klare Luft. Und dann gehst du durch London, also in jeder einzelnen Kapsel gehst du durch London, durch Sao Paulo, Beijing und landest irgendwann in der schmutzigsten Stadt der Welt, was die Luft angeht, in Neu-Delhi. Und
stehst dann im Nebel quasi.
Genau, stehst im Nebel, atmest die Abgase ein und checkst dann halt, wie diese Luft sich anfühlt, wenn du sie selber einatmen musst.
Also es macht es komplett erlebbar, was ja irgendwie auch dann der Vorteil von so künstlerischen Auseinandersetzungen ist, ne, gegenüber reinen Fakten. Da hat eben Kunst diesen Vorteil, mit dieser emotionalen Ebene zu arbeiten.
Und sie kann und darf uns eben auch provozieren, uns wütend machen oder zu Tränen rühren. Und das alles kann halt Wissenschaften, teilweise Journalismus, einfach nicht leisten.
Und Kunst kann ja auch manchmal Menschen erreichen, die sich sonst überhaupt nicht mit der Klimakrise auseinandersetzen würden.
Genau, und die dann vielleicht auch eine ganz andere Offenheit dann zeigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, als wenn jetzt eben ein Newsartikel zum aktuellen IPCC-Bericht oder sowas in den Nachrichten kommt. Was gibt es denn sonst noch so für Beispiele für Klimakunst?
Also es gibt ja so eine Handvoll, die einem sofort einfallen, der Film Don't Look Up zum Beispiel oder das Buch Ministerium für die Zukunft von Kim Stanley Robinson und natürlich auch die Bücher von Maya Lunde, die Geschichte der Bienen und so weiter.
Genau, dann Musik, klar, es gibt ganz viele Klimasongs. Wir haben bei uns im Treibhauspost-Newsletter eine eigene Kategorie da mittlerweile und stellen jedes Mal einen Klimasong vor. Dann gibt es aber auch auf der Theaterbühne die Klimamonologe, die hier in Berlin vor allem aufgeführt wurden. Also halten wir fest, Kunst macht die Klimakrise erlebbar und schafft den emotionalen Zugang und erzählt im besten Fall Geschichten, die uns berühren und inspirieren und so neue Wege eröffnen, um ins Handeln zu kommen.
In eurer Arbeit mit Viva Con Agua habt ihr auch immer wieder Menschen aus Musik und Kultur als eure Verbündete. Was würdest du sagen, wie wichtig ist Kunst im Kampf gegen die planetaren Krisen?
Kunst ist vor allem erstmal das Gegenteil von Kampf. Kunst inspiriert, verbindet, kreiert, schafft Austausch, Dialog etc. Ich glaube, Kunst ist, oder ich weiß, dass Kunst eine universelle Sprache ist. Du kannst mit Kunst heute in jede andere Kultur, deren Sprache du nicht sprichst, und mit dieser Sprache in Dialog treten mit anderen Menschen. Und das kann Musik genauso, das kann Sport genauso. Was ich sagen will, ist, wir benutzen eigentlich nur universelle Sprachen, um Menschen zu begeistern. Das ist das, was ich meine, ist, alle Menschen da draußen wissen auf der sprachlichen, semantischen Ebene komplett, dass nicht alle Menschen den Zugang zu allen Menschenrechten haben. Sie müssen es fühlen, sie müssen inspiriert werden, sie müssen aktiviert werden und das kann Kunst besser wie jedes andere Medium aus meiner Sicht oder Musik, einfach eine Emotion, Menschen verbinden. Ne? Du stehst vor dem Kunstwerk und fragst dich vielleicht auch gar nichts, aber es macht was mit dir.
Also Kunst als universelle Sprache,
ja,
das nehme ich so mit aus deiner Antwort. An dieser Stelle kurz wie immer ein Hinweis, wenn ihr Lust habt auf einen konstruktiven Blick auf die planetaren Krisen, dann lest den Newsletter von Manuel und Julian. Die Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen. Anmelden könnt ihr euch kostenlos unter www.treibhauspost.de. Abschließende Frage, Micha, was gibt dir Hoffnung für die Zukunft?
Also auf jeden Fall der Treibhaus-Newsletter und ich meine es ganz ernstes, ja, also überlegt euch, wem ihr Reichweite spendet, folgt denen auf den sozialen Medien etc. pp. Das ist wirklich das Minimum. So, und dann abschließend Frage, die ich stellen darf, wie viel spendet ihr jetzt, ohne dass sich euer Leben verändert? Gerne an Viva Con Agua, aber auch gerne an jede andere Organisation, die sich für eine Gemeinwohlökonomie engagiert, weil das ist nämlich auch das Geile, was ganz viele Leute nicht checken. Auch Leute innerhalb der Gemeinwohlökonomie, Fun Fact, wenn du Teil dieses Gemeinwohlsystems bist, ist es völlig egal, wohin die Kohle geht.
Ja, danke für den positiven Impuls an unsere Hörerschaft. Ja, und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht und ja, vielen Dank für deine Zeit.
Und danke euch, ne? Ich meine, ihr werdet wichtiger wie jemals zuvor. Danke für eure Arbeit, weil ich glaube, unabhängige politische Strukturen in Zeiten wie diesen, ey, sie waren nie wichtiger.
Und euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr jemanden kennt, den Michas Engagement inspirieren könnte, schickt diese Folge gerne weiter. Mehr Infos zu den Zusammenhängen von Klimakrise und Wasser findet ihr auch in unserem neuen Wasseratlas und den dazugehörigen Podcasts. Dort gibt es außerdem jede Menge Lösungsansätze, wie wir unsere wichtigste Lebensgrundlage schützen können. Ihr könnt den Atlas kostenlos downloaden oder bestellen auf boell.de/wasseratlas. Die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Mein Name ist Jonas Witsch. Die nächste Folge vom Pott der guten Hoffnung erscheint in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine hoffnungsvolle Zeit.